Takže já vás vítám všechny opět po krátké přestávce a dovolil bych si předat slovo vážené návštěvě dnešní konference panu komisaři Günteru Oettingerovi, komisaři pro energetiku. Prosím, pane komisaři, ujměte se svého slova.
Lieber Herr Marek, verehrte Herren Minister, lieber Herr Mladek und lieber Herr Malatinski, Exzellenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich danke sehr für die Einladung und darf dem Gastgeber der tschechischen Regierung, dem Außenminister, meinem Kollegen Mladek für den Wirtschafts- und Energiebereich und dem Präsidenten der tschechischen Wirtschaft meinen Respekt bekunden für eine gute Idee und ein gutes Programm. Und gerade jetzt nach den europäischen Wahlen ist ein guter Zeitpunkt, um über die Zukunft der Europäischen Union und die Schwerpunkte unserer Arbeit und die Ziele unserer Politik zu beraten. Dies auch für Ihr Land, für Tschechien, 10 Jahre nach dem Beitritt in die Europäische Union. Gestatten Sie mir einfach 2 Gedanken dazu. 10 Jahre Tschechien in der Europäischen Union. Ich komme aus einem Land, in dem die Industrie relativ stark ist und im Schwerpunkt der Maschinenbau und die Fahrzeugindustrie. Deutschland und meine Region Baden-Württemberg. Aber ich sehe mit großem Respekt, dass pro Einwohner die Wertschöpfung im Automotive-Bereich, im Bereich Fahrzeugbau in Tschechien und auch in der Slowakei höher ist. Es werden also pro Einwohner in Tschechien und in der Slowakei mehr Autos, mehr Teile für Autos und mehr Komponenten für Autos hergestellt als in jedem anderen europäischen Land. Und diese Entwicklung Ihrer Industrie, Ihres Maschinenbaus, Ihres Fahrzeugbaus, sie hat Tradition, das stimmt. Sie haben eine lange Industriegeschichte hier in Prag und im ganzen Land, parallel im Nachbarland in Bratislava, der Slowakei. Aber dass Tradition, dass Vergangenheit Zukunft hat, hat entscheidend mit dem offenen europäischen Binnenmarkt für Waren und Güter, für Maschinen und Autos zu tun. Man könnte auch sagen, Sie stellen hier mehr Autos und Komponenten für Autos her, als der Tscheche fahren kann. Ihre Autos würden rosten, aber sie rosten nicht, weil sie exportiert werden. Und mein Freund Piech, der Aufsichtsratsvorsitzende von VW, weist immer mit großem Respekt darauf hin, dass ein Skoda-Fahrzeug, ein Seat-Fahrzeug aus Barcelona und ein VW Golf aus Wolfsburg in vielem vergleichbar sind und auch die Entwicklung vergleichbar war. Und dass Skoda so erfolgreich ist, mit gutem Preis und hoher Qualität, hat auch entscheidend mit ihrer Ingenieurkompetenz und der Qualität ihrer Techniker und Facharbeiter zu tun. Und deswegen 10 Jahre die tschechischen Freunde als Mitglied der Europäischen Union und der Binnenmarkt für ihren Export. Es ist eine Erfolgsgeschichte, die sich auf ihrem Arbeitsmarkt in der Bruttowertschöpfung pro Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin und letztendlich in einer steigenden Entwicklung ihres sozialen Wohlstands zeigt und weiter zeigen kann. Und zweitens, Sie sind benachbart mit der Ukraine. Wenn man sieht, Sie sind in einer gemeinsamen Region. Wenn man sieht, wie 10 Länder vor 10 Jahren Mitglied der Europäischen Union geworden sind. Slowenien, Polen, Slowakei, Tschechien, Malta, Zypern, Lettland, Litauen, Estland und 2 Jahre später Rumänien und Bulgarien. Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union stabilisiert den Frieden, stabilisiert die Wirtschaft und schafft Sicherheit, von der die Ukraine gerade in diesen Tagen in ihrer Nachbarschaft sichtbar weit entfernt ist. Ich glaube, wir brauchen für unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ein gemeinsames Industrieleitbild. Schauen Sie einmal die Regionen Europas genauer an. Einige Regionen, die hatten nie Industrie. Zum Beispiel Süditalien, Zentralspanien. Andere Regionen hatten sehr früh sehr starke Industrie und haben sie nicht gepflegt. Zum Beispiel Großbritannien. Und es zeigt sich heute, dass dort, wo industrielle, gewerblich-technische und handwerkliche Wertschöpfung ein hohes Niveau hat, Bedeutung hat in der Wirtschaft, die Stabilität des Arbeitsmarktes und die Wettbewerbsfähigkeit im globalen Maßstab besser aufgestellt ist. Wie in Tschechien, wie in der Slowakei, wie in Teilen Deutschlands, wie in Holland, wie in Teilen Österreichs oder wie in Norditalien. Ich bin sicher, Polen, Rumänien und die baltischen Staaten kommen auch in diese Entwicklung hinein. Deswegen hat die Europäische Kommission vor einem Jahr ein Ziel aufgestellt, dass am europäischen Bruttosozialprodukt ein Anteil von 20% industrieller Wertschöpfung sein soll. Aktuell haben wir nur 15%. Und wenn man Industrie haben will, dann braucht man einige Grundlagen dafür. Erstens Facharbeiter, gute berufliche Ausbildung, gute berufliche Weiterbildung. Zweitens eine gute Infrastruktur für den Transport von Waren und Gütern, Straßen, Schienenwege, entsprechende Flughäfen, eine gute ICT-Infrastruktur für Kommunikation und Information zwischen Vertragspartnern. Man braucht Rohstoffe und man braucht bezahlbare Energie. Und ich bin mir sicher, dass in den nächsten Jahren das Thema, was kostet Gas und was kostet Strom, für oder gegen einen Standort entscheidend werden wird. Was kostet Gas und was kostet Strom? Und nun haben wir eine Entwicklung, dass der Gaspreis in Tschechien, in anderen europäischen Ländern dreifach oder vierfach so hoch ist wie in den USA. Und dass der Strompreis in Europa unterschiedlich ist, aber in nahezu jedem europäischen Land deutlich höher als in den USA. Auch höher als in Russland, höher als in den arabischen Staaten und höher als in den wichtigsten Ländern Asiens. Ausnahme Japan. Und deswegen brauchen wir ein Industrieleitbild, und wenn wir Industriewertschöpfung halten wollen, wenn wir Stahl produzieren wollen, Aluminium, Kupfer, Carbon, Keramik, Glas, Zement, Chlorchemie, Chemie, Papier, Textil, wenn wir Grundstoffindustrien halten wollen und damit in der Industrie die gesamte Wertschöpfungskette halten wollen, dann brauchen wir bezahlbare Energie. Nun haben wir einen funktionierenden Weltmarkt für Öl. Und das Barrel Öl kostet in Chicago oder in Paris oder in Berlin oder in Prag oder in Shanghai gleich viel. $108 das Barrel plus minus 5%, ansonsten ein vergleichbarer Weltmarktpreis. Bei Kohle ebenso, aber es gibt noch keinen Weltmarkt für Gas und deswegen auch keinen Weltmarktpreis. Die Entwicklung geht in diese Richtung durch neue Pipelines, durch LNG-Terminals, durch Transport von Gas auf dem Schiffswege. Aber In den USA wird nur ein Drittel des Preises für Gas bezahlt, der im Durchschnitt in Europa zu bezahlen ist. Das hält Ihre Industrie, das hält unsere europäische Industrie nicht aus. Sie wird gehen. Sie wird über kurz oder lang gehen. Sie wird hier weniger investieren, sie wird in den USA mehr investieren. Das ist ein Prozess, der 10, 15 Jahre geht. Und es gibt in Washington D.C. eine Totalblockade zwischen Obama und dem White House und der Tea Party und Senat und Kongress andererseits. In einem sind sich die Amerikaner einig. Durch günstige Energie, durch eigene Gasproduktion, durch günstige Stromproduktion, die Reindustrialisierung der USA zu erreichen, was nur durch Deindustrialisierung Europas geht. Und noch ein Gedanke dazu. Nehmen wir einen Skoda. Unterstellt, wir müssten den Stahl aus den USA oder aus Russland oder aus Indien zu uns importieren, weil er dort billiger hergestellt wird und Aluminium oder Carbon oder Industrietextilien. Und wir müssten parallel die ICT-Software für die Navigation von den USA importieren. Dann stellt sich die Frage, warum man dann noch das Auto in Tschechien fertigt, wenn es dann immer verstärkter in den Export zurück in die Weltmärkte geht. Smartphone schlägt smart, war eine Überschrift im Deutschen Handelsblatt während der internationalen Autoausstellung im September letzten Jahres. Smartphone schlägt smart. Sie werden es erleben, dass in wenigen Jahren Google Autos bauen wird, weil immer mehr Wertschöpfung ist die ICT-Hardware und Software, ist die Navi und ist die intelligente Steuerung eines Autos ohne Lenkrad. Und da kann es sein, dass Europa seine Industrie verliert. Deswegen der Wettbewerb, der Wettlauf um Industriewertschöpfung ist in vollem Gange. Und Energie ist ein entscheidender Faktor dafür. Und deswegen brauchen wir eine gemeinsame Energiestrategie, die die Versorgungssicherheit stärkt, die Energieabhängigkeit vermindert und den Energiepreis näher an die Weltmärkte heranführt. Ich glaube nicht, dass wir alle Bereiche der Politik europäisieren sollten. Und gerade nach der Wahl mit einer großen Zahl von neuen Abgeordneten, die Euroskeptiker sind. Und auch in Tschechien ist ja die Euro-Begeisterung nur eingeschränkt ausgeprägt. Sollten wir die Frage besprechen, was muss man nicht in Brüssel und Straßburg regeln? Und umgekehrt, was sollte man in jedem Fall europäisieren? Und ich behaupte, die Europäisierung der Energiepolitik wäre eine kluge Idee für jeden Mitgliedstaat. Das heißt, den Binnenmarkt zu vollenden. 28 nationale Energiepolitiken zu überwinden. Fragmentierte Märkte zu überwinden. Nicht erneut in Planwirtschaft einzutreten. Interkonnektoren zu bauen. Die grenzüberschreitenden Netze auszubauen für Strom und für Gas. Speichermöglichkeiten gemeinsam nutzen. Netzkodifizierungen, Network Codes für Gas und Strom zu einem Ergebnis zu bringen. Projects of Common Interest zu definieren und aus europäischen Haushalten zu kofinanzieren. Connecting Europe Facility. Den Verbraucher zu stärken, den Anbieterwechsel zu erleichtern, ein Level Playing Field für Investoren zu schaffen. All dies halte ich für notwendig. Wir haben auf dem Energiesektor Investitionsnachholbedarf. Und deswegen brauchen wir Planungssicherheit auf europäischer Ebene. Ein Beispiel. Wir sehen mit Respekt, dass Tschechien gerne neue Kernkraftwerke bauen lassen würde. Wir sehen mit Respekt, dass Polen gerne Kohlekraftwerke in Gang halten würde. Wir sehen mit Respekt, dass in einigen Ländern vermehrt erneuerbare Energieträger geschaffen werden sollen. Aber ohne Feed-in-Tariffs, ohne Garantien, ohne Planungssicherheit ist niemand mehr zur Investition bereit. Die europäische Energiewirtschaft ist zutiefst verunsichert, kapitalgeschwächt, ausgezehrt. Und die Finanzwirtschaft Europas und der Welt, Banken, Versicherungen, haben auch andere Anlagemöglichkeiten als ein Stromnetz oder eine Gaspipeline. Die können auch in Ölfelder offshore Brasilien investieren. Die könnten auch in eine Eisenbahn in Asien investieren. Die können auch in Gold investieren oder aber in Immobilien. Wir, die Wirtschafts- und Energiepolitiker der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union, müssen in enger Partnerschaft zur Energiewirtschaft und zur Finanzindustrie Grundlagen, Vertrauensgrundlagen schaffen, dass in die notwendige Infrastruktur von der Strom- und Wärmeproduktion über den Strom- und Wärme- und Gastransport, über die Forschung bis zur Energieeffizienz in Gebäuden mehr investiert wird. Wir haben halbwegs Planungssicherheit bis 2020 mit verschiedenen Zielen, die primär aus dem Klimaschutz kommen. Mit unserer Kommunikation, unserem Paket für 2030 hat die Kommission im Januar dieses Jahres ein Diskussionsangebot gemacht. Ich baue darauf, dass der Europäische Rat, also unsere Staats- und Regierungschefs im Oktober dazu eine Entscheidung treffen. Denn für die Energiewirtschaft war 2020 gestern Abend und ist 2030 morgen früh. Die weitere Europäisierung der Energiepolitik in das nächste Jahrzehnt hinein mit grenzüberschreitender Planungen für die Infrastruktur, mit der Vollendung des Binnenmarktes, mit gemeinsamen Zielen, wohin gehen wir bei den erneuerbaren Energien, was machen wir für Klimaschutz, scheint mir notwendig zu sein. Klimaschutz. Im nächsten Jahr wird in Paris die Weltklimakonferenz sein. Deswegen wollen wir eine europäische Antwort, ein europäisches Angebot bis dahin wissen. Die Kommission hat einen Vorschlag gemacht, dass Treibhausgase um 40% reduziert werden sollen. Jetzt sagen manche, das sei nicht ehrgeizig. Dem widerspreche ich ausdrücklich. Minus 40% ist sogar sehr ehrgeizig. Warum? Wir haben für die Treibhausgasemissionen, für die CO2-Emissionen als Ausgangsjahr des Jahres 1990 gewählt. 1990 ist 100%. Und reduzieren von 1990 bis 2020 um 20%. Das ist unser 20%-Ziel. Wir erreichen es. Vielleicht sogar etwas mehr. 3 Jahrzehnte minus 20%. Es kommt ein weiteres Jahrzehnt hin zu 2030 mit nochmal minus 20%. Das heißt Verdreifachung der Geschwindigkeit. Wenn dies nicht ehrgeizig ist, deswegen wehre ich mich gegen alle, die sagen, minus 40% sei nicht ehrgeizig. Ich halte es sogar für sehr, vielleicht sogar für zu sehr ehrgeizig. Hinzu kommt folgender Punkt. Bei den minus 20%, die in den 3 Jahrzehnten, die wir durchschreiten, zu erreichen sind, haben wir einiges an leichten Erfolgen gehabt, weil es um die Stilllegung von alten Sowjetfabriken ging, weil es um alte Schornsteine ging, die in der ehemaligen Einflusssphäre der Sowjetunion nicht mehr zeitgemäß gewesen sind. Weswegen Tschechien schon jetzt minus 40%, Slowakei fast minus 50% oder Litauen, Lettland, Estland minus 50% oder aber der ehemalige Osten Deutschlands, die alte DDR, minus 50% hat, aber Holland, Portugal und Österreich emittieren gleich viel wie 24 Jahre zuvor. Und Dänemark hat im letzten Jahr die CO2-Emissionen um 6% erhöht. Ich plädiere für eine pragmatische, kohärente Energie- und Klimaschutzpolitik, die sich an einem Industrieleitbild, dem Erhalt von Industriewertschöpfung im Interesse unserer Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit organisiert, die bezahlbare Energie, bezahlbares Gas und bezahlbaren Strom in den Mittelpunkt rückt und die letztendlich auch erkennt, dass EU 28 bei aller Bedeutung, die wir haben, heute noch für 10,6% aller weltweiten Treibhausgase und 2030 noch für knapp 7% aller weltweiten Treibhausgase in Verantwortung ist. Europa kann das Weltklima alleine nicht retten. In diesen Tagen haben wir Sorge um die Gasversorgungssicherheit. Worum geht es dabei? 4 Länder Europas haben kein Gas aus Russland. Irland, UK, Spanien und Portugal. Aber 6 Länder beziehen zu 100% ihr Gas aus Russland. Litauen, Estland, Lettland, Bulgarien, Finnland, Slowakei. Und einige auf dem Transitwege über die Ukraine. Und Tschechien, ich glaube, Herr Kollege Mladek, zu fast 90% von Gazprom, 9% Norwegen kommt ergänzend hinzu. Das heißt, 2/3 im Augenblick. Das heißt, wir müssen alles tun, dass es zu keinen Lieferunterbrechungen kommt. Aber die russische Seite setzt natürlich Gas dort, wo sie dominant sind, mit einem politischen Preis auch als Instrument der Politik ein. Es fällt schon auf, dass dort, wo Gazprom 100% des Marktes hat, der Gaspreis höher ist, als dort, wo Wettbewerb mit Gas aus Algerien, Norwegen und LNG-Terminals besteht. Und deswegen müssen wir unseren russischen Partnern klar machen, dass Gas keine Waffe der Politik sein darf. Und dass für uns die Ukraine und die Versorgungssicherheit dort und ein fairer Marktpreis zu unseren europäischen Aufgaben zählt. Moldawien ebenso. Und umgekehrt müssen wir der Ukraine klar sagen, dass man Gasrechnungen bezahlen muss und nicht seit November Gas bezieht, aber Rechnungen negiert. Ich bin verhalten optimistisch, dass es noch vor dem 1. Juni gelingen wird, diesen Streit zu schlichten und damit Gas und den Gassektor von Sanktionen in der Krise fernzuhalten und die Versorgungssicherheit für die Menschen und die Industrie aufrechtzuerhalten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Děkuji panu komisaři Oettingerovi za jeho obsáhlý projev, v kterém si myslím, že jako velmi důležitě, jako důležitý moment se objevilo zdůraznění významné role průmyslu v plánování energetických koncepcí a to zejména vlastně v České republice, což je věc, která nás samozřejmě velmi trápí. Takže já bych nyní otevřel diskuzi k jeho referátu. Prosím každého, kdo se přihlásí, aby se představil a přednesl svoji otázku. Aha. Prosím, profesor Michal Mejstřík, please take the okay.
Nevím, jestli to je lépe říkat česky nebo anglicky, ale asi česky, máme tady překladatele. Já bych primárně jenom předeslal, že moje jméno je Michal Mejstřík a řadu let jsem pracoval, nebo 15 let jsem pracoval s řadou německých firem a musím říci, že oceňuji tu spolupráci, která se tady odehrávala v oblasti energetiky, to, že jsme směřovali k jednotnému energetickému trhu. Ale v tuto chvíli si musím klást úplně jinou otázku. Kde máme jednotný energetický trh? Kde jsou ty cíle z roku 2002? V tuto chvíli vidíme fragmentovaný energetický trh, který se fragmentuje dále, země neřeší relevantní technologii, neřeší appropriate technology a naopak směřujeme k tomu, že vlastně v Evropě se vytváří oblasti úplně s jinými podmínkami. Tady moje otázka zní. Pan komisař určitě zná knihu Ludvíka Kundery Nesnesitelná lehkost bytí. Ano. To je prostě říci o tom, že český energeticky náročný průmysl prostě se nějak musí vyrovnat s tím, že ty energie dotované budou drahé, se mi zdá býti trošku v logice tohoto řešení. Já, ano, moderní Mercedesy mají 60% IT a softwaru, ale ta fyzická skořápka se ještě bude řadu let vyrábět a já bych chtěl, aby celý ten hodnotový řetězec se v České republice udržel. A proto my si nemůžeme dovolit financovat zdroje tím, že budou přeneseny náklady z celého průmyslu, tak jak si to chrání Německo na obyvatele. Co, jediná odpověď potom zní, a tu jsem právě našel jít na jiné technologie, ale ta cesta je dlouhá. Takže já si myslím, že ta současná strategie, která byla navržena, je příliš málo opřena o reálný výsledek těch strategií, které jsme viděli.
Prosím o komentář.
Der Binnenmarkt für Waren und Güter und Dienstleistungen ist eine Gründungsidee der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Und wir haben ihn für viele Produkte realisiert. Das gilt für Maschinen, für Nahrungsmittel, für Getränke. Sie können Pilsen Urquell in Berlin kaufen und Bordeaux in Prag. Für Textilien, für Haushaltsgeräte, für Autos, für Lastkraftwagen, für Bankdienstleistungen, für Versicherungen weitgehend ebenso. Strom und Gas waren lange Jahrzehnte keine Produkte in einem Binnenmarkt, sondern tendenziell Teil einer nationalen oder lokalen Daseinsvorsorge. Und erst seit 1998 haben wir durch europäische Gesetzesänderung den Auftrag bekommen, den Binnenmarkt auch für Strom und Gas zu vollenden. Im Bereich Öl besteht er. Es gibt einen funktionierenden Binnenmarkt für Öl und für Ölprodukte, für Ölveredelung. Es gibt ihn auch für Kohle. Und wenn die Steinkohleförderung 2018 in Europa beendet sein wird, ist der Binnenmarkt für Importkohle und für Braunkohle ohne Subvention auch vollendet. Es geht um Gas und um Strom. Und ich glaube, wir haben einige Fortschritte erreicht. Sie können heute Gas grenzüberschreitend weit besser transportieren als noch vor 10 Jahren. Mit neuen Pipelines. Wir haben mehr Wettbewerb auf dem Gasmarkt mit neuen Anbietern. Die Diversifikation kommt voran. Wir werden weitere 7 LNG-Terminals zum Teil kofinanzieren und damit noch mehr an die Weltmärkte herankommen. Einige Länder überlegen, Schiefergasproduktion aufzunehmen. Der Gaspreis ist etwas gesunken. Die Ölpreisindexierung wird nicht mehr die Regel bleiben. Noch haben wir etwa 50% aller Gasimporte ölpreisindexiert, aber schon 50% mit eigenem Gaspreis. Es gab Schiedsgerichtsverfahren, in denen auch Gazprom einen sinkenden Gaspreis akzeptieren musste. Es gibt mehr kurzfristige Gaslieferverträge und das Verfahren gegen Gazprom läuft, weil es eine Vermutung gibt, dass die Praxis von Gazprom-Verträgen unserem Binnenmarktrecht nicht entspricht. Es gibt das zweite und dritte Binnenmarktpaket mit Unbundling und Third Party Access. Ich würde sagen, bei Gas haben wir 70% des Weges zur Vollendung eines Gasbinnenmarktes durchschritten. Strom ist schwieriger. Einerseits haben wir Fortschritte. Im Wholesale-Markt haben wir Wettbewerb. Mit den Strombörsen haben wir Transparenz. Wir bauen grenzüberschreitende Leitungen aus. Wir haben Beteiligungen von Stromunternehmen in Nachbarländern. Also ohne Fortschritte im Binnenmarkt wäre CEZ heute nicht da, wo sie sind. CEZ ist längst ein europäischer Player geworden, mit allen Problemen Bulgarien. Aber dass CEZ in Bulgarien arbeitet und andere auch, ist ein klares Zeichen, dass Schritte in den Binnenmarkt gekommen sind. Aber zahlreiche Mitgliedstaaten unternehmen nationale Maßnahmen, die zum Teil das Gegenteil von Binnenmarkt sind. Ich nehme mein Heimatland, Deutschland, als ein Beispiel, ein wenig gutes Beispiel, ausdrücklich in diese Liste auf. Wir haben Vertragsverletzungsverfahren laufen, dass die Umsetzung der Binnenmarktpakete gelingt. Wir haben Beihilferegeln für die erneuerbaren Energien jetzt neu geregelt. Wir werden zum Thema Kernkraft in UK einen Pionierfall zu entscheiden haben. Der Anbieterwechsel für den Endkunden ist so leichter als früher, aber im Strombereich sind wir vielleicht 50% des Weges zum Binnenmarkt. Und ob die Mitgliedstaaten und ob zum Teil starke Kommunen bereit sind, die anderen 50% zu gehen, muss ich jetzt zeigen. Ich bin dankbar, dass gerade auch entlang der Krise Ukraine der Europäische Rat sich Ende Juni erneut um Binnenmarktfragen und generell um Versorgungssicherheits- und Wettbewerbsfragen im Gas- und im Stromsektor kümmern wird. Also 50% erreicht. Die Frage ist, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ich bin Optimist, und je eher der europäische Bürger und Wähler und je eher die europäische Industrie uns unterstützt, den Weg zum Binnenmarkt zu gehen, ihn zu vollenden, werden wir gemeinsam mit den Ministern im Energierat und den nationalen Regierungen den Weg zu Ende gehen. Ich glaube, es gibt eine überwiegende Zahl von Argumenten für einen Binnenmarkt für Strom und relativ wenige Argumente dagegen.
Děkuji panu komisaři za obsáhlou odpověď a komentář. Prosím, další otázka vpravo.
Dobrý den, Andreas Wild, Ministerstvo zahraničí. Herr Kommissar, ich frage Sie auf Deutsch. Zwei kurze Fragen. Also ich bin hier im Außenministerium angestellt. Einer Ihrer Vorredner hat in einem Referat den ETS-Handel und die Auswirkungen der Strategie im Bereich der erneuerbaren Energien wörtlich als katastrophal bezeichnet, im Sinne einer Verwerfung des Marktes, des Energiemarktes. Ich hätte da gern Ihre Sicht der Dinge gehört, wenn Sie etwas kurz dazu sagen könnten. Und dann vielleicht noch kurz ein paar Worte zum Thema des Vorschlags, der von Polen gekommen ist, also einer Energie, des Konzeptes einer Energieunion, ob das verwirklichbar ist. Dankeschön.
Wir haben in Europa vor 10 Jahren den Handel mit CO2-Emissionen eingeführt und den gekoppelt an das Ziel der Reduktion der Emissionen um 20%. Und deswegen geht Jahr für Jahr die Zahl der Emissionsrechte, die man zum Teil geschenkt bekommt, zum Teil im Markt kaufen kann, um 1,74% zurück. Und es gibt die ETS-Welt, das ist die Energiewirtschaft und ist Teil der Industrie. Und es gibt die Nicht-ETS-Welt, Landwirtschaft, andere Industrien und der Automotive-Sektor, der Transportsektor. Beim Transportsektor machen wir für PKWs andere Vorgaben in der Flotte, was an CO2 für neue Fahrzeuge erlaubt ist. Beides gemeinsam erreicht das Ziel von -20% garantiert. Insoweit funktioniert das ETS-System. Denn damals wurde gesagt, es muss garantieren -20% und dies zu einem günstigen Preis. der Vorredner, den ich nicht kenne, der von Katastrophe spricht, kommt sicherlich aus dem Gassektor oder aus dem erneuerbaren Sektor und hat ein Dollarzeichen im Auge. Ich habe keine Aktien, ich bin neutral. Aber richtig ist, für 5 oder 6 Euro pro Einheit der Emission lohnt sich ein Gaskraftwerk nicht mehr. Wenn ich also Gasturbinen verkaufen wollte, würde ich genauso reden wie der Vorredner. Wenn ich aber das 20%-Ziel erreichen will, muss ich nicht so reden. Warum ist denn der Preis von 15 bis 20 Euro auf 5 und 6 Euro gesunken? Weil damals, im Jahre 2004 und 2005, hat man genau gewusst, geglaubt zu wissen, wie der gesamtwirtschaftliche Verlauf Europas über 15 Jahre hinweg sein wird. Man glaubte an ein reales Wirtschaftswachstum von 1,5 bis 2%. Dann kam die Immobilienkrise und Blase, dann kam Lehman Brothers, dann kam die Staatsschuldenkrise, dann kam in einem Drittel der Länder Europas Stagnation, in einem zweiten Drittel der Länder Rezession und einem dritten Drittel Wachstum von unter 1%. Damit waren zu viele Emissionsrechte in den prognostizierten Zahlen enthalten. Aber es ist gar nicht so einfach, dies zu korrigieren. Warum? Wenn heute einer eine Fabrik baut, kann er heute schon Emissionsrechte für 2017 kaufen. Zu einem Preis, den man heute voraussieht. Wenn eine Politik die Emissionsrechte vermindert, greift sie ja in eigentumsrechtliche Lizenzen ein. Das ist verfassungsrechtlich sehr schwierig. Und ein Gaskraftwerk wäre nur rentabel, wenn der Emissionspreis auf 40 bis 50 oder noch mehr Euro steigt. Dafür bekommen Sie im Parlament und Rat nie eine Mehrheit. Deswegen beschränken wir uns jetzt auf neue Ziele für 2030 und ein etwas flexibleres Instrument. Wir wollen nicht durch die Politik, sondern durch einen Automatismus erreichen, dass die Emissionsrechte stärker an den gesamtwirtschaftlichen Verlauf gekoppelt sind. Das heißt, bei mehr Wachstum mehr Emissionsrechte, bei Stagnation weniger. Aber alles in allem bin ich trotzdem der Meinung, das System scheitert nicht, weil die -20% in 2020 dadurch gesichert sind. Energieunion von Herrn Premier Tusk, er hat 6 Vorschläge gemacht, 5 davon unterstütze ich ausdrücklich. Und den 6. Vorschlag prüfen wir. Allerdings bin ich hier zurückhaltend. Es geht hier um die Frage einer Art Einkaufsagentur. Also sollen wir EU 28, unser Gasmarkt, derzeit 480 Milliarden Kubikmeter Jahresverbrauch, davon 2/3 Import, sollen wir unsere 320, 330 Milliarden Kubikmeter gemeinsam einkaufen? Also gemeinsam verhandeln mit Gazprom, Statoil, den Algerien, Katar, Libyen, Nigeria, Algerien für LNG-Gas. Dies entspricht nur eingeschränkt meinen ordnungspolitischen Vorstellungen. Und da es ja unterschiedlichste Player im Gasmarkt gibt, privatwirtschaftliche, zum Teil kommunale, zum Teil staatliche, aber alle, die im Risiko sind, die selbst verantwortlich ihr Gasgeschäft führen, glaube ich auch, dass Eurogas und die europäische Gaswirtschaft dem sehr zurückhaltend gegenüberstehen wird. Was wir brauchen, ist eine gemeinsame Energieaußenpolitik, ein gemeinsamer Auftritt, wenn es um IGAs, um Intergovernmental Agreements geht, ein gemeinsames Verständnis vom Binnenmarkt, eine Einhaltung von unseren Binnenmarktvorschriften, Unbundling, Third-Party-Access, Transparenz und anderes mehr. Und so bereiten wir derzeit ein Paket vor, das nahe an dem von Herrn Tusk ist, das mit unserer langjährigen Arbeit übereinstimmt und das dann vom Europäischen Rat Ende Juni beraten und vielleicht auch beschlossen werden kann.
Ja, cool. Děkuji panu komisařovi za jeho odpověď obsáhlou. Prosím poslední otázku, aby jsme nenarušili příliš časový program, který následuje. Pan Hájek, Teplárenské sdružení.
Martin Hájek, Teplárenské sdružení České republiky. Vážený pane komisaři, všichni víme, že Evropa dnes řeší krizi na Ukrajině, diskutuje se o potřebě diverzifikace přepravních tras zemního plynu, diverzifikace zdrojů zemního plynu, o potřebě nasměrovat do těchto projektů evropské prostředky. A tak trochu stranou a ve stínu zůstávají možnosti lokálních řešení. Já se proto chci zeptat, jaké možnosti pro posílení energetické bezpečnosti vidíte nebo eventuálně nevidíte v oblasti dálkového vytápění.
Für die Infrastruktur, die Energieinfrastruktur, haben wir in der Vergangenheit keinen europäischen Auftrag gehabt. Und seit 5, 6 Jahren sind wir dabei, das Thema Energieinfrastruktur europäisch zu entwickeln. Mit ENTSO-E und ENTSO-G, das sind die Vereinigungen der Übertragungsnetzbetreiber für Strom und Gas, in regionalen, größeren Arbeitsgruppen, grenzüberschreitend, mit unserer 10E-Directive, mit unserer Liste Projects of Common Interest und erstmals jetzt seit Januar 2014 mit 5,8 Milliarden Euro über die nächsten 7 Jahre hinweg für die Kofinanzierung von Energieinfrastruktur, die grenzüberschreitend wichtig ist. Das ist insoweit unser Verständnis von Subsidiarität. Eine Leitung, die nur in einem Mitgliedstaat von A nach B geht, ist Sache der nationalen Regierung oder auch von Kommunen vor Ort. Eine Infrastruktur, die grenzüberschreitend wichtig ist, wird durch uns moderiert und gemeinsam mit den Mitgliedstaaten geplant. Fernwärme wird mit wenigen Ausnahmen, es gibt Ballungsräume grenzüberschreitend, aber im Normalfall sind Ballungsräume und sind die Metropolen und die größeren Städte homogen in einem Mitgliedstaat. Deswegen wird Fernwärme im Regelfall nationale Aufgabe bleiben. Aber im Zuge unserer Energieeffizienzstrategie plädieren wir eindeutig für Fernwärme, weil wir glauben, dass dies die optimale Nutzung von Energie in einem Ballungsraum, in einer Region entsprechend unterstützt. Im Einzelfall können wir auch Forschungsvorhaben oder aber Gutachten fördern, aber die Infrastruktur, da sie nur in einem Mitgliedstaat ist und nicht grenzüberschreitend, ist entlang unseres Subsidiaritätsgedankens Sache der Regierungen und der Kommunen vor Ort und nicht unsere Kernkompetenz.
Děkuji panu komisařovi za jeho odpověď, za celé jeho vystoupení.